Moin allerseits, mein Name ist nicht Horatio Kane und ihr seid auch nicht bei CSI Miami, sondern ich heiße euch recht herzlich willkommen zu Folge 97 von Radio Jorns am Heiligen Abend 2025. Ja, wie kann man besser eine Weihnachtssendung beginnen als mit einem ganz, ganz alten Klassiker der Rockgeschichte von The Who? The Who waren das, aus dem Jahr 1971 mit Won't Get Fooled Again, aus dem meines Erachtens besten Album von The Who, Who's Next. Für viele eine der besten Rockbands aller Zeiten, eine der allerersten, wenn man so will. Die waren ja noch vor Led Zeppelin am Start, 1964 gegründet und gehören mit Sicherheit zu einer der einflussreichsten Bands der Rockgeschichte und stellen für nicht wenige den besten Drummer der Rockgeschichte, Keith Moon, leider viel zu früh verstorben, der sich hier auch gerade auf dem Track so richtig schön austoben konnte. Und wenn ich mich nicht irre, ich habe mal gehört, kennt ihr noch die Muppets und kennt ihr noch den Schlagzeuger The Animal? Meines Wissens ist Keith Moon die direkte Vorlage, die Blaupause für die Entwicklung dieses Charakters The Animal am Schlagzeug von den Muppets. Ja, was haben wir heute? Heiligabend. Heiligabend ist heute. Wer hätte es gedacht? Das Jahr ist fast vorbei. Ziemlich verrückte Wochen liegen jetzt auch hinter mir. Wunderschöne Wochen seit der letzten Folge von Radio Jorns. Eine nicht ganz so schöne, denn nachdem Annette und ich 3 Wochen unterwegs waren, ein letzter Workshop stand an, mein Shoot Your Own Mac Workshop auf Usedom, und dann das Meetup, das alljährliche, dann waren wir ein paar Tage in Berlin, Schwiegermama besuchen, das beste Konzert meines Lebens besuchen, ein ganz großartiges Erlebnis, erzähle ich nachher noch was zu. Und was man immer macht oder was wir immer machen, wenn wir in Berlin sind, wir nehmen uns natürlich Zeit, mindestens eine Ausstellung zu besuchen, eine Fotoausstellung, meistens sind es mehr. Das war früher immer die klassische Runde, Camerawork, dann CO und dann Helmut Newton Foundation. Wir hatten nicht ganz so viel Zeit diesmal und ich habe mich dann nach Lesen des Programms dafür entschieden, dass wir diesmal nur in Anführungsstrichen Fotografiska machen. Die bereichern ja die Ausstellungsszene jetzt seit 2-3 Jahren. Gibt es ja Fotografiska auch in Berlin. Und dann sind wir dahin gefahren. Dicke, dicke Empfehlung für alle, die das noch nicht wissen und auch nicht abschrecken lassen, dass der Eintritt dort 2 oder 3 Euro mehr kostet als jetzt bei Helmut Newton oder CO. Denn ihr bekommt eine ganze Menge dafür. Das Fotografiska ist 4 oder 5 Etagen und ich glaube, auf 4 Etagen sind Ausstellungen, und zwar je eine. Das heißt, ihr bekommt 4 Ausstellungen, zumindest ist es derzeit so, 4 Ausstellungen für einen Eintritt. Und das war ziemlich grandios. Eine, wo ich sage, ja, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber ich habe, glaube ich, schon mal erzählt, auch Ausstellungen, wo man vielleicht eher kopfschüttelnd rausgeht, machen ja irgendwas oder hinterlassen irgendetwas. Auch das ist für irgendetwas gut. Aber 3 Ausstellungen, die wirklich einen tiefen Eindruck hinterlassen haben, wenn ihr da die Möglichkeit habt, hinzufahren nach Berlin, dann macht das vielleicht auch jetzt gerade. Das sind so Sachen, die die prägen mich. Und dann kommt ja noch hinzu, dass das in Berlin, dieses Gebäude in Berlin, das ist ja an sich, da könnt ihr sich ja den ganzen Tag einschließen lassen und fotografieren. Das ganze Treppenhaus voll von Graffiti und das ist Riesenspaß. Also ganz kurz in Stichworten, was für Ausstellungen da gerade laufen. Helga Paris Ich hoffe, sie wird so ausgesprochen, aber ich, da sie ja eine Deutsche war, nehme ich das mal an. Ja, Alltagsleben in der DDR, wenn man so will, habe ich schon mal ähnlich gesehen von Evelyn Richter, aber auch genauso interessant und genauso aufwühlend und was wirklich wunderbar ist und das habe ich damals beim Fotografiska in Stockholm schon erlebt. Die versuchen das alles immer so ein bisschen anders als andere Galerien und Museen für Fotografie zu machen. Es ist immer irgendwie ein bisschen dunkler im Fotografiska. Auch in Berlin war das jetzt wieder so mit den Licht auf das, was wichtig ist, nämlich die Bilder. Das ergibt eine ganz eigentümliche Atmosphäre, die ich toll finde. Und auch hier war es so, bei der Ausstellung von Helga Paris, ist jetzt nicht wahnsinnig neu, gibt es hier und da, aber da fand ich es ganz toll, ein eigener Raum, wo ein Film lief, eine Dokumentation. Wie lang wird die gewesen sein? 15, 20 Minuten, schätze ich mal. Vielleicht war es auch länger, die Zeit kam mir aber sehr, sehr kurz vor. Das ist eine lange Bank, wo man sich dann hinsetzen kann. Und das in kompletter Dunkelheit guckt man sich dann Interview, eine Dokumentation über Helga Paris an. Und das ist so, das war so toll und so großartig. Also dicke, dicke Empfehlung. Eine Ausstellung von Shepard Fury, den ich noch nicht kannte, Photosynthesis. Insofern allein schon deswegen spannend, weil Mixed Media mag ich ja sehr. Also eine Mischung aus Fotografie und Malerei, also seine Fotos übermalt er, zerreißt, setzt neu zusammen, ganz toll. Und dann etwas, was mich völlig aus den Schuhen gehauen hat, Diana Marcosian, Faser, da geht's um eine junge Frau, die ohne ihren Vater aufwächst und eigentlich in dem Gedanken, dass ihr Vater sie verlassen hat, es stellt sich dann viel, viel später heraus, dass ihr Vater seitdem sie 5 oder sowas muss sie gewesen sein, ihre Mutter ist mit ihr und ihrem Bruder abgehauen von zu Hause und hat den Vater alleine gelassen und der sucht sie sein ganzes Leben lang und das ist und schreibt Briefe an Botschaften, an Regierungen, schaltet die Presse ein und das ist alles da dokumentiert und es kommt dann eben sehr viel später, da ist sie halt eine junge Frau, kommt es zu der Zusammenkunft, da treffen sie sich wieder und wie merkwürdig das dann ist, dann gibt es ein kleines Filmchen dazu und die Bilder dazu, ganz fantastisch. Also ja, jetzt habe ich doch ein bisschen mehr erzählt dazu. Ihr merkt schon, lohnt sich ein Besuch in Paris. Das Highlight war, und das, wenn man so will, ich habe das ja jetzt ein bisschen sacken lassen, ist das so ein bisschen mein Weihnachtserlebnis jedes Jahr? Das Meetup Anfang Dezember auf Usedom hat jetzt schon zum 8. Mal stattgefunden. Und ich habe letztes Jahr schon gesagt, nach dem 7. Mal, wow, so schön war es noch nie. Immer toll, wenn man das sagen kann nach so langer Zeit und dass sich da immer noch so keine Routine einschleicht. Jetzt beim 8. Mal sage ich, wow, so schön war es noch nie. So beseelt bin ich eigentlich noch nie da weggefahren und hatte auch den Eindruck, dass es den Teilnehmern so geht. Irgendwie hat das fast etwas Magisches mittlerweile, wenn all diese Menschen, die sich ja zu einem großen Teil schon kennen, aber es gibt jedes Jahr eben auch immer einen gehörigen Anteil, so 20% der Teilnehmer, die neu sind, die zum ersten Mal dabei sind knapp 150 Menschen, die da zusammenkommen, auf Usedom. Also für viele bedeutet das ja einen irrsinnigen Trip dahin, wenn man aus Süddeutschland kommt oder gar aus Österreich oder der Schweiz oder Belgien, Holland hatten wir Menschen dabei. Das ist ein ganz schöner Ritt, insbesondere wenn man mit der Bahn kommen will, wo man irgendwie gefühlt 27 Mal umsteigt. Und trotzdem kommt sie alle dahin für 4 Tage von Donnerstag bis Sonntag und ja, sind zusammen und gestalten dieses, dieses Meetup-Programm ganz, ganz unterschiedlich und auf ihre Weise. Also ursprünglich angedacht war es ja zum Netzwerken, gar nicht als Fotografie-Event, aber natürlich bleibt das nicht aus, wenn man ein paar Tage auf einer Ostseeinsel ist mit Strand und Ostsee direkt vor der Haustür. Wir haben ja wirklich dieses kongeniale Basecamp, wenn man so will, im Hotel Baltic, seit vielen, vielen Jahren unser Gastgeber, die den ganzen Veranstaltungsbereich für uns dann eben reservieren, wo wir uns austoben können. Und ja, und dann wird eben auch fotografiert und eben nicht das klassische, was ich so schön finde, das klassische, hier die Models, da die Fotografen, sondern also gefühlt fotografiert da jeder jeden. Also jeder sagt mal, Mensch, willst du nicht auch mal ein paar schöne Bilder von dir haben? Lass uns doch mal eben runter zum Strand gehen. Und ich sehe das ja häufig immer erst im Nachgang, weil ich natürlich nicht überall dabei sein kann. Bin ja gut in Action, um das Rahmenprogramm da zu gestalten. Und freue mich dann immer wahnsinnig, wenn ich wochenlang später in meiner Facebook-Gruppe vor allem, aber auch auf Instagram, dann Bilder sehe von dem, vom Event und denke, ach krass, das haben die auch gemacht und ach verrückt und wo waren die denn da? Und ja, ganz, ganz toll. Dazu kam noch, dass wir eine wunderbare flankierende Ausstellung hatten dieses Jahr von dem lieben Azad, meinem Coaching-Schüler, der ja, Flügel geworden ist, wenn man so will. Und ich hatte ihm angeboten, seine Bilder von seinem Bildbandprojekt Armenia dort zu zeigen. Es war natürlich die goldrichtige Entscheidung. Die Menschen haben das geliebt, was Azad da fotografiert hat und was er über seine Heimat Armenien erzählt hat. Toll. Toll. Ich bin richtig beseelt. Ich glaube, ihr merkt es. Eigentlich habe ich heute nur ein großes Thema. Das ist nämlich ein Thema, was wir auch hatten auf dem Meetup. Das ist einer der Programmpunkte gewesen, ein Thema, an dem du heute natürlich nur schwer vorbeikommst, nämlich das Thema KI. Da gehen wir aber gleich mal drauf ein. Jetzt mache ich erstmal ein bisschen Musik.
I was riding. Oh, the sun was rising from the field. Thank you.
Some people say it's just rock and roll. But it gets you right down to your soul. You've gotta just keep on pushing, keep on pushing, push the sky.
Das war natürlich niemand Geringeres als Nick Cave mit dem Song Push the Sky Away aus dem Jahr 2013 vom gleichnamigen Album Push the Sky Away. Nick Cave hat meines Erachtens viele grandiose Alben gemacht, aber dieses Album, ich habe da glaube ich schon mal ein oder zwei Songs bei Radio Hörnsfunk gespielt, ist das für mich herausragende und gehört in jedes Plattenregal. Was für großartige Musik. Und irgendwie dann auch passend für eine Weihnachtssendung. Ja, ich hatte schon gesagt, KI. Ich hatte auch noch eine Zuschrift bekommen während meiner Abwesenheit. Als wir nach 3 Wochen zurückkamen, war natürlich das Haus voll mit großen Umschlägen von Menschen, die uns Rückumschläge für Einblick geschickt haben. Da sammelt sich dann immer einiges an. Häufig ist es auch so, dass, hatte ich glaube ich mal erzählt, dann eine kleine Karte dabei ist oder eine kleine Notiz oder sogar ein Brief, manchmal auch handgeschrieben. Und was jetzt erfreulicherweise, es liegt wahrscheinlich daran, dass ich gesagt habe, wie schön ich das finde, Briefe zu bekommen, oldschool halt, dass ich jetzt hin und wieder sogar einfach so Briefe bekomme. Handgeschriebene Briefe, ohne dass da jetzt irgendwelche Rückumschläge bei, also einfach nur nach dem Motto, weißt du was, statt einer E-Mail schicke ich dir mal einen Brief. So, und so hat das auch der liebe Daniel gemacht, der mir 4-seitigen handgeschriebenen Brief, keine Ahnung, wie lange er daran gesessen hat, ganz herzlichen Dank auch nochmal an dieser Stelle, Daniel, dafür, geschrieben hat, wo als Feedback zu Radio Jörns und dass wir dieses Thema hier ja schon mal hatten und dann hat er mir auch ein bisschen was dazu geschrieben. Ich zitiere jetzt mal, ich lese jetzt nicht den ganzen Brief vor, das wäre ein bisschen zu viel, auch wenn ich den ganz, ganz toll finde, Daniel. Ich fange mal an. Eine Frage, die sich immer wieder stellt, ist, wie intelligent ist dieses künstliche Etwas? Schafft sie möglicherweise Arbeitsplätze ab oder schlimmer noch, schafft sie die Menschheit ab, indem sie uns überflüssig macht? Um diese Fragen, die sich insbesondere Künstler immer wieder stellen, zu beantworten oder zumindest für sich selbst eine Antwort zu finden, sollten wir uns zunächst einmal anschauen, was die KI überhaupt ist. Denn sie ist eben kein Mensch auf der anderen Seite des Smartphones. Eine künstliche Intelligenz ist lediglich die Summe aller menschlichen Gedanken. Sicherlich auch eine beachtliche Leistung, jedoch hat die Vorarbeit der Mensch geleistet. Er hat geforscht, gedacht und entwickelt und eben diese Ergebnisse in eine Datenbank eingepflegt, auf die diese sogenannte Intelligenz nun zugreift. Dies lässt sich ganz einfach beweisen. Stellt man sein Smartphone einmal auf Flugmodus und stellt dann ChatGPT eine Frage, wird man rasch feststellen, nichts. Ohne das Internet ist die Intelligenz nämlich wertlos. Ich finde allein diesen Aspekt ja schon sehr, sehr beachtlich. Also nicht, dass jetzt vielleicht die Gefahr besteht, dass morgen das Internet weg ist, aber auch da gibt es ja Bewegungen, Entwicklungen, Einschränkungen, zum Teil auch sinnvollerweise. Aber es kann ja auch mal Energieprobleme geben, wo man sich überhaupt die Frage stellt, wenn jetzt morgen kein Strom mehr da ist, sind wir überhaupt noch lebensfähig? Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Aber ja, sehr witzig, diese Intelligenz kannst du abschalten, indem du den Flugmodus vom Smartphone anmachst. Ja, und damit gelangen wir auch schon zum Kern des Problems, schreibt Daniel. Diese KI ist im Grunde nichts weiter als eine Aneinanderreihung von Rechenoperationen. Der Mensch ist hingegen keine Rechenoperation. Er ist ein Wesen mit Grundwerten, Zuneigung und Mitmenschlichkeit, dabei nur einige wenige. Ja, da kommen noch viele interessante Sachen. Ein Punkt zitiere ich nur mal, ich fand das ganz interessant, da geht es ja darum, wir arbeiten klauen. So ist die KI sicherlich in der Lage, einem Mathematiker oder Informatiker die Arbeit abzunehmen. Aber betrachtet man die Kernaufgaben der Mathematiker, so stellt man schnell fest, dass die Hauptaufgabe der Mathematiker darin besteht, Probleme zu erkennen und mathematisch zu beweisen. Das Erkennen von Problemen zählt allerdings noch nicht zu den Stärken der KI. Für alles Weitere könnte der Mathematiker jedoch eine KI zu Hilfe ziehen. Betrachtet man nun Künstler, sollte man dabei nicht vergessen, dass es Künstler gibt, die ihre Kunst aus rein monetärer Sicht betreiben. Einspruch euer Ehren. Daniel, ich weiß, wie du es meinst. Also Daniel versucht jetzt hier zu sagen, okay, es gibt die Künstler, die das aus rein monetärer Sicht macht und die das aus reiner Passion betreiben. Fakt ist, jemand, der es aus rein monetärer Sicht betreibt, ist streng genommen per Definition kein Künstler. Aber das packe ich jetzt mal woanders hin. Da kriege ich jetzt wahrscheinlich auch Widerspruch. Freue ich mich schon drauf. Das ist eine Diskussion, die können wir dann nochmal aufmachen. Dabei könnte sich eine Kluft auftun, die tiefer greift, als es heutige Diskussionen erahnen lassen. Ja, ganz sicher. Denn es wird in Zukunft sicherlich preislich günstiger sein, beispielsweise ein Werbeplakat durch eine KI erstellen zu lassen, als von einem hochdotierten Künstler. Ja. Betrachtet man jedoch die andere Kategorie der Künstler, denjenigen, die ihre Kunst aus Freude an eben dieser betreten, so denke ich, dass die KI ihre Aufgabe nicht streitig machen kann. Das ist exakt das, was ich meine in der letzten Folge auch gesagt habe, dass ich mir im Prinzip um die Kunst und um die künstlerische Fotografie keine Sorgen mache. Viele andere Teilbereiche der Fotografie leiden bereits schon sehr stark unter der KI und werden wahrscheinlich, meine Prognose, verschwinden. Im Zeit-Podcast Alles gesagt war vor etwa 5 Jahren der Pianist Igor Levit zu Gast. Auf die Frage, ob er seine Arbeit, das Klavierspielen, abgeben würde, so antwortete er mit der Gegenfrage: Wieso sollte ich das abgeben, was ich liebe? Das passt sehr, sehr gut als Steilvorlage. Vielen Dank nochmal, Daniel. Zu etwas, was ich... Nein, ich habe es nicht gefunden, das wäre falsch. Ich habe eine Zuschrift bekommen von einem Radio-Jons-Hörer, der mir sagt, Moment, das muss ich jetzt raussuchen. Also so viel Zeit muss sein, weil... Werner war das, genau. Lieber Werner, ganz herzlichen Dank. Ich habe dir schon geschrieben, auch nochmal an dieser Stelle. Er hat mir einen Link geschickt. Das könnte eine schöne Diskussionsgrundlage sein für das Thema KI, für Radio Jons oder für Newsletter. Ich gehe soweit, lieber Werner, nachdem ich diesen Videoclip mir jetzt ein paar Mal schon angeschaut habe, dass ich... Also es könnte sogar dazu führen, dass ich meinen Vortrag, mit dem ich nächstes Jahr unterwegs bin, mit Anzin, meinem neuen Bildband, dass ich da auch etwas von einfließen lasse, weil es ein wunderschöner Gegenpol ist zu dem, was ich da mache. Komme ich später nochmal drauf. Also es geht um ein Video, was in dem Kanal von Ultralativ, kannte ich bisher nicht, weiß ich auch nicht, wer sich dahinter verbirgt, Der Channel Ultralativ hat ein YouTube-Video hochgeladen. Die machen auch nicht so viel. Das letzte Video ist, glaube ich, 11 Monate alt. Und jetzt eben ein Video mit dem Titel Für euch reicht's. Ziemlich provokant. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich das gesehen habe, weil ich mich erst auf dem Meetup, wo wir eine Podiumsdiskussion hatten zum Thema KI, relativ klar positioniert habe, indem ich gesagt habe, dass ich prinzipiell natürlich kein Problem mit KI habe, mit KI in der Kunst aber sehr wohl. Und da kam jetzt dieses Video mit dem, das ist so ein bisschen, ich hatte da fast das Gefühl, so ein bisschen wie im Stil von Sendung mit der Maus, so mit ein paar Zeichnungen und Grafiken unterlegt. Und mit einer Stimme aus dem Off. So 10 Minuten, glaube ich, oder 12 Minuten. Es geht um die Frage in diesem Video, ob generative KI Kunst sein kann und ob sie diese möglicherweise sogar bedroht. Und das beginnt mit folgenden Worten. Es ist die Einleitung nur. 1996 ist es soweit. Das erste Mal in der Geschichte der Menschheit schlägt ein Computer den aktuellen Weltmeister im Schach. Zwar gewinnt Garry Kasparov 4 von 6 Spielen in diesem Aufeinandertreffen mit IBMs Deep Blue, wird jedoch etwas über ein Jahr später von dem Supercomputer endgültig mit 3,5 zu 2,5 geschlagen. Seither gibt es keinen Platz mehr für Menschen auf der Bühne für internationales Schach. Seit diesem Tag spielen nur noch immer weiterentwickelte Computer gegeneinander. Der Mensch kann nur fasziniert von außen zuschauen. Oder zumindest war das damals die Vorstellung von einigen. Warum sollte man sich für das Schachspiel von Menschen interessieren, wenn doch der Computer viel besseres, experimentelleres und aggressiveres Schach spielen würde? Das war eine logische Überlegung, wenn man denn davon ausgeht, dass sich Menschen primär für Schach interessieren würden und nicht, wie sich herausstellte, für andere Menschen.
Well, did you miss me? Walk on water just to kiss me. Oh, come and get me. Drag me out, destroy me. I've been expecting you, I'm ready. Deliver me that bad news, baby.
Thank you.
tatsächlich schon mal erwähnt, wie sehr ich diese Frau verehre. Florence and the Machine, in der letzten Folge habe ich 9 Song gespielt. Das war jetzt ein Song aus dem Jahr, jetzt muss man nachgucken, 22, also von ihrem vorletzten Album. Dance Fever heißt das Album und Dream Girl Evil der Song. An dieser Stelle nochmal erwähnt, ja, kann ich mir ja den Mund fusselig reden, aber steter Tropfen hüllt den Stein für alle. Soll ja immer noch Menschen geben, die keinen Plattenspieler haben und da nicht wissen, welchen Genuss sie da verpassen, wenn sie Musik immer nur gestreamt hören. Wie im Prinzip auch jetzt, wenn ihr euch die Folge Radio Jörns anhört. Ihr müsst euch diesen Song unbedingt mal von Platte anhören. Das also von. Und da braucht man jetzt keine High-End-Anlage. Einigermaßen 2 gescheite Lautsprecher, einen Plattenspieler, Verstärker. Und das ist unglaublich, was da passiert. Da tun sich nochmal ganz, ganz andere Dimensionen auf. Ja, musste ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Ja, ich bin bei diesem Video, aus dem ich wirklich nur wenige Sachen zitieren möchte, so 4 Kernpunkte. Zum Thema KI kann generative KI Kunst sein oder bedroht sie diese möglicherweise sogar? Der Autor, wie gesagt, ich kann nicht sagen, wer jetzt dahinter steckt, außer dass der Channel Ultralativ heißt. Kriegt man aber bestimmt raus. Ist wahrscheinlich ein Autorenteam, denke ich mal. Sagt hier, der Sprecher sagt, ich habe mich schon immer schwer getan, so richtig zu verstehen, was Kunst eigentlich ist und Kunst von Nicht-Kunst zu unterscheiden. Und das kann ich genau genommen immer noch nicht, aber jetzt, wo es etwas gibt, das so eindeutig Nicht-Kunst ist, kann ich auf einmal die Umrisse von echter Kunst erkennen. Boah, das ist fast philosophisch, das finde ich großartig. Und er unterteilt das, was er sagt, in 4 Kapitel. Wenn man so sagt, 4 Argumente dafür, warum generative KI keine Kunst sein kann. Und Kapitel 1 beginnt schon mit der wunderbaren Formulierung, mit dem wunderbaren Titel »Mühelose Exzellenz«. Und da führt er eben aus, was das ist. Er macht erst eine Einleitung und spricht über das Thema Paradigmen und Paradigmenwechsel. Also Paradigmen, das ist ja also unsere Denkweisen, wenn man so will, so unsere Leitvorstellungen. Er spricht von Bewertungsschablonen, die sich im Laufe der Zeit verändern aufgrund unserer Erfahrung, unserer Entwicklung. Dann spricht man immer von Paradigmen. Wechsel. Er hat als Beispiel genommen, aufgrund unserer Paradigmen flippen wir nicht jedes Mal komplett aus, wenn wir eine Weihnachtskarte sehen, die Musik spielt, wenn man sie aufklappt. Beim ersten Mal sehr wohl. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Wow, was ist das denn? Sensation. Ist jetzt heute nicht mehr der Superbringer. Ne? Kennt man halt und ja, weiß man, gibt schon sehr lange, ist jetzt nicht die Supersensation mehr. War es mal. Und genauso ist das mit vielen anderen Dingen auch. Ölgemälde hat er noch ein Beispiel, war ja sehr, sehr beeindruckend. Und wenn du heute in Ausstellungen gehst, ich weiß noch, als ich damals im Papstpalast war und mir im Louvre, wenn man sich diese riesen Ölgemälde, wo die Künstler ja nicht Tage, Wochen, manchmal jahrelang dran gearbeitet haben, unglaublich beeindruckend. Und ja, um diese Fähigkeit zu entwickeln oder sowas auf die Leinwand zu bekommen. Ölgemälde war ein Kunstwerk, das die Bedeutsamkeit seines Motivs durch sein Medium und die damit assoziierte Mühe unterstrichen hat, so formuliert er es. So, und wenn man jetzt, aber sieht, dass man so ein Bild in Ölgemälde-Optik auch mit einem Klick via ChatGPT oder Midjourney hinbekommt, dann ist es beim ersten Ansehen noch wow, cool. Und dann begreifst du oder alle, die so ein bisschen das dann auch wissen, aha, KI steckt dahinter, nutzt sich dieser Effekt, also so kann man es ja auch sagen, sehr, sehr schnell ab. Weil man weiß ja, möglicherweise hat man es selber mal probiert, ne, das ist ja auch normal. Ach krass, was man damit machen kann. Oh, klick, klick. Tatsächlich, ist ja der Hammer. Also Photoshop hatte solche Funktionen ja auch schon lange an Bord, aber eben mit KI geht das noch einfacher. Du nimmst ein Bild von dir, ein Porträt von dir und sagst, ChatGPT, mach ein Ölgemälde raus. Zack, 0,3 Sekunden später hast du das. Der Autor dieses Videos sagt dann eben, mit diesen angepassten Paradigmen dürfte uns ein KI-generiertes Bild in Ölgemälde-Optik nicht mehr beeindrucken als jedes andere auch. Da wir ja wissen, dass es nicht wie eins mit einer besonderen Bedeutsamkeit verbunden ist. Das ist der Punkt. Die eigenen Paradigmen nicht zu wechseln und stattdessen erstaunt von einem KI-Bild in Ölgemälde-Optik zu sein oder vom eigenen Publikum zu erwarten, dass es das zu sein hat, ist ein logischer Fehlschluss und legt etwas nahe, das ich mühelose Exzellenz nenne. Finde ich toll. Und er sagt dann eben auch das, was ich gerade gesagt habe, mühelose Exzellenz kann es in einer informierten Gesellschaft nicht geben. Na, wenn ich nur einen Finger krümme und so einen Prozess in Gang setze, an dessen Ende ein Produkt steht, für das mir die Massen jubelnd applaudieren, ist das mühelose Exzellenz. Das muss ich unbedingt in meinen Sprachschatz mit aufnehmen. Ja, das ist dieser Paradigmenwechsel, der dahinter steht. Da noch ein paar andere Beispiele. Also wie gesagt, unbedingt dieses Video anschauen, Viertelstunde wohl investierter Zeit. Er sagt dann auch, also er stellt dann auch die Gegenfrage, ne? Er hinterfragt das dann auch nochmal, seine eigene These. Ist denn die Formulierung einer Anweisung und Einstellung eines KI-Modells mühelos? Er sagt dann aber tendenziell schon. Man kann sich in der Bedienung, dem Arbeitsablauf und der genauen Formulierung von diesen Prompts in einem Trial-and-Error-Prozess sehr viel Mühe geben. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, man muss es aber nicht. Ne? Wenn man sich die Vorträge der KI-Firmen und ihre Werbekampagnen ansieht, dann sieht man eben sehr gut, dass es auch mit Mühelosigkeit geht. Wichtiger Punkt. Kapitel 2, zweites Argument, warum generative KI keine Kunst sein kann. Das ist diese wunderbare Trennung der beiden Begriffe Auftraggeber und Schöpfer. Fängt dann immer mit einer schönen Anekdote an. Ich lasse das jetzt mal aus, weil ich will ja auch, dass ihr euch dieses Video anschaut. Ich komme mal zu dem Punkt. Er sagt, generative KI macht den Menschen als Schöpfer nicht besser. Die Fotografie war ein komplett neues Medium damals, um die subjektive Wahrnehmung der Realität einzufangen. Photoshop gab technische Mittel zur Hand. Und war im Prinzip ein Werkzeug. Generative KI ist nichts davon, damit nicht vergleichbar. Sie ist kein Werkzeug, sie ist ein, schönes Wort, Umsetzungsautomat. Die Person, die einer KI geschrieben hat, was sie generieren soll, ist nicht der Schöpfer des Werks, sondern dessen Auftraggeber. Und ich finde, besser kann man das jetzt nicht formulieren. Er hinterfragt diese These dann auch, indem er sagt, okay, jetzt kann man natürlich sagen, was soll's, ist ja, so ist das nun mal, unsere neue Gegenwart, ist so egal, ob ein Mensch der Autor eines Werks ist oder eine Maschine. Aber ist es wirklich egal? Und jetzt hat er ein Beispiel, das fand ich auch sehr, sehr interessant. Im 18. Jahrhundert gab es dann Schotten namens James Macpherson, der altgälische Gesänge und mythologische Epen eines Dichters entdeckt hat, aus dem 3. Jahrhundert, eines Dichters namens Ossian. Und das hat damals riesige Wellen geschlagen. Da gab es viele, die davon beeindruckt waren und Fans waren. Napoleon Bonaparte soll Fan gewesen sein. US-Präsident Thomas Jefferson soll ein großer Fan gewesen sein. Das wurde angeblich hat Goethe ganze Passagen von Ossian für die Leiden des jungen Werthers übernommen. Und dann stellt sich knapp ein, wie schreibe ich, knapp ein Jahrhundert später stellt sich heraus, dass es diesen Ossian nie gegeben hat. Das war alles ein riesiger Betrug und Macpherson hat diese Schriften selbst verfasst und hat sie als Ossians Werke herausgegeben. Und jetzt kommt der Punkt, ein großer Teil der Begeisterung für Ossians Werke rührte daher, dass es eben ein Dichter des keltischen Altertums, also im Jahr 300 gewesen sein soll. Wenn man diese Schriften aber eben dann als das identifiziert hat, was sie waren, des 18. Jahrhunderts, wirkten sie, wie der Autor hier sagt, prätentiös und lächerlich. Es ist also durchaus relevant, Informationen zum Autor eines Werks zu haben. Und in Bezug auf KI zeigt sich das auch immer mehr. Und das finde ich, das lassen wir jetzt mal sacken und spielen wieder ein bisschen Musik.
To say it, but you'll never relay what makes you tick. It makes me smile. You said that I should get away from it all and bury my head in the sand if I want to. I think you should thank me now. You were lying.
War das mit Just Another aus dem Album Music for the Morning After aus dem Jahr 2001. Music for the Morning After, alles zusammengeschrieben, alles klein, alles zusammen. Tatsächlich eines der Alben, die ich im abgelaufenen Jahr mit am häufigsten gehört habe, obwohl es schon ein bisschen älter ist. Dicke Empfehlung, gar nicht so leicht an seine Alben, zumindest seine ersten Alben zu kommen. Ich weiß noch, das Album habe ich damals aus den USA erhalten. Aber lohnt sich in jedem Fall. Kleinen Vorgeschmack habt ihr jetzt durch diesen Song Just Another gerade bekommen. Ja, also dieser Bezug der Kunst oder des Werks zum Autor eines Werks, also zum Künstler, wie wichtig das ist. Wäre auch nochmal interessant, dass das hier herausgestellt wurde. Der dritte Punkt, das dritte Argument, Kapitel 3, ästhetische Verantwortung. Ja, wieder so ein schöner Begriff. Und da hat man vielleicht sogar schon eine Ahnung, was das bedeutet. Er führt in dieses Thema ein, indem er ein kurzes Stück aus einem mir bis dato unbekannten Werk von Wolfgang Amadeus Mozart vorspielt, ein paar Sekunden. Das ist ein Stück, was ich glaube, wie hieß das, ein musikalischer Spaß. Genau, ein musikalischer Spaß, weil das war im Prinzip von Mozart damals komponiert als Satire über die minderbegabten Komponisten aus seiner Zeit. Also ein bewusst schlecht komponiertes Stück Musik. Hätte ich jetzt auf Anhieb gar nicht so erkannt, aber ich bin auch kein großer Klassikkenner. Also bewusst schlecht komponiert. So, und jetzt gibt es eben die Argumentation und in diesem Zusammenhang wird auch ein Buch, das habe ich mir auch direkt bestellt, Künstliche Intelligenz, das Ende der Kunst, Fragezeichen, von Katrin Misselhorn. Die hat dieses Beispiel nämlich in ihrem Buch herangezogen, um zu argumentieren, dass es einen Unterschied gibt zwischen bewusst schlecht gemacht und unbewusst schlecht gemacht. Und mich hat das dazu gebracht, dass ich überlegt habe, okay, sehe ich direkt eine Parallele zur Fotografie. Natürlich macht es einen Unterschied, ob du eine Fotografie bewusst unscharf machst oder ob es aus Versehen unscharf geworden ist, weil der Autofokus versagt hat oder du beim manuellen Fokussieren gepatzt hast. Das ist vielleicht nicht im Ergebnis, aber in der Intention natürlich ein großer Unterschied. Und auch diese Intention, die fließt eben sehr stark ein in die Bewertung einer Kunst. Er schreibt hier, oder sie schreibt hier, ob ein Werk brillant oder schwach ist, entscheidet sich daran, dass die Qualitäten nicht nur zufällig entstanden sind, sondern auf die richtige Art und Weise vom Autor hervorgebracht wurden. Diese Art und Weise lässt sich mit dem Begriff der ästhetischen Verantwortung umschreiben. Das finde ich interessant, wo also beim Künstler die Fähigkeit besteht, bewusste Entscheidungen für die Gestaltung eines Werks zu treffen, bekommt diese Entscheidung Bedeutung und Qualität. Das ist ästhetische Verantwortung. Sich stattdessen an einen Umsetzungsautomaten zu setzen und diesen zu bitten, die eigene Idee zu realisieren, ist genau das Gegenteil von ästhetischer Verantwortung. Ja. Gipfelt in dem Satz, man kann also nicht nur nicht der Schöpfer eines KI-generierten Inhalts sein, der KI-generierte Inhalt wird auch mangels ästhetischer Verantwortung niemals ein qualitatives Kunstwerk sein. Er hat dann noch ein paar ganz, ganz tolle Beispiele, die überlasse ich dann euch, wenn ihr euch das Video anschaut. Für mich ist noch sehr interessant, dass es, er geht hier auch wieder zurück auf die ja fast 60er Jahre, als es so diesen ersten Chatbot namens Eliza, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, Josef Weizenbaum, Informatiker, hat den entwickelt. Das ist im Prinzip der Vorläufer der künstlichen Intelligenz. Ein Chatbot, der so war, dass man konnte dem also Nachrichten schicken und dieser Chatbot hat geantwortet. Das hat er natürlich jetzt nicht mit dieser Datenbank und mit dieser Fülle an Informationen machen können, wie das die KI heute kann, sondern dort waren einfach Schlüsselwörter hinterlegt und die waren sortiert und hinter diesen Schlüsselwörtern lagen dann immer so einzelne Phrasen. Also zum Beispiel schreibe ich Eliza, mein Hund hat heute einen Backflip gemacht. Wird Eliza vermutlich basierend auf dem Wort Hund zur Wortfamilie Haustiere kommen und eine hinterlegte Antwort wie erzählen Sie mehr über Ihre Haustiere ausspucken. Gerade dann, wenn man in Bildern spricht, bricht diese Illusion aber recht schnell. Die Nachricht, ich bin bekannt wie ein bunter Hund, würde nämlich auch zur Antwort erzählen Sie mehr über Ihre Haustiere führen. Also daran hat man natürlich schon gesehen, dass dieses Eliza sehr limitiert war. Das Interessante ist aber an dieser Geschichte, warum er hier Eliza zitiert, dass es damals trotzdem ganz viele Menschen gab, die davon überzeugt waren, dass es sich bei Eliza um eine Intelligenz handelt. Vielleicht also eine Art künstliche Intelligenz schon damals. Also die haben, selbst wenn man ihnen erklärt hat, dass die kognitiv eigentlich überhaupt nichts drauf hatte, waren sie immer noch der Meinung, das ist was Großartiges. Und dieses Phänomen, Absicht und Verständnis in generierte Texte hineinzuinterpretieren, nennt man bis heute Eliza-Effekt. Also wenn es immer noch Menschen gibt, die, obwohl sie wissen, dass das Werk jetzt von KI generiert wurde, dann hat das mit diesem Eliza-Effekt zu tun. Wusste ich auch nicht. Also wissenschaftlich belegt. Und der vierte Punkt wird hier überschrieben mit Demokratisierung der Kunst. Und da zitiere ich jetzt nur einen kurzen Absatz draus, nämlich es geht nicht darum, dass man nicht talentiert ist, dass man keine Wahl hatte, etwas nicht zu können. Es geht darum, ob man sich die Arbeit und Mühe gemacht hat, eine Fähigkeit zu erlernen, weil es ist häufig, wird nämlich von den KI-Befürwortern das Argument hervorgebracht, naja, aber es führt letztendlich zu einer Demokratisierung der Kunst, weil ich habe nun mal nicht das Talent, toll malen zu können und mit der KI habe ich eben die Möglichkeit, das auch zu machen, auch so schöne Dinge zu machen. Und man kann, also es ist einerseits verständlich, aber dieses ich kann das nicht, das kennt man ja auch aus Kinderzeiten, ich kann das nicht, heißt ja sehr häufig eigentlich nur, ich will das nicht oder ich habe da keine Lust zu. Man kann eigentlich sehr viel, wenn man sich bemüht oder wenn man sich die Arbeit macht oder wenn man sagt, ich bin da jetzt mal ein bisschen fleißig oder ich hänge mich mal da dran. Ich verstehe das jetzt noch nicht, aber ich will das gerne verstehen und nicht gleich immer Achselzucken sagen, nee, dann ist es nicht so. Ich fand sehr schön, irgendwo hatte er geschrieben, ja mein Gott, es hat doch auch noch nie jemand gesagt, ich habe kein Talent für Portugiesisch. Das sagt ja keiner, sondern nee, ich kann kein Portugiesisch, weil ich die Vokabeln nie gelernt habe. Wenn ich sie lernen würde, könnte ich auch Portugiesisch. Und so ein bisschen ist das auch eben mit vielen anderen Dingen. Ich glaube schon, dass wenn man sich hinsetzt, also ich sage auch immer, ich glaube, ich habe das auch mal gesagt in der Vergangenheit, leider kein Talent zur Malerei. Im Prinzip ist es Quatsch. Wenn ich mich hinsetzen würde und mich da so ein bisschen reinfuchsen würde, könnte ich malen. Wahrscheinlich wird nie ein Picasso aus mir, aber das muss ja auch nicht der Anspruch sein. Also, was es natürlich ist, es ist bequem, es ist einfach, es nimmt mir Arbeit ab, ich muss mich nicht selbst drum kümmern. Und eigentlich geht das wieder in Richtung mühelose Exzellenz. Ein Punkt, den er natürlich hier aufwirft, ist, dass es natürlich sehr, sehr gute Argumente aus ökonomischer Sicht gibt. Das ist ja klar, es ist schlicht billiger und schneller, mal mehr oder weniger überzeugende Imitate von Kunstwerken errechnen zu lassen, als echte Werke zu schaffen. Aber darüber wollen wir ja hier jetzt nicht reden, gerade im Bereich der künstlerischen Fotografie, der Amateurfotografie, der Hobbyfotografie. geht es ja nicht um Geld oder sollte es nicht vordergründig um Geld gehen. Das Problem ist ein bisschen, dass eben durch von den Influencern und Filmproduktionen und Marken, ganzen Werbekampagnen, was man jetzt schon sieht, er nennt das eben, die werfen nur Schatten an die Wand, statt die echten Objekte vor dem Feuer zu zeigen. Die Überzeugung, dass die Leute eben dann auch applaudieren würden, auch wenn sie wissen, dass es eben nicht echt ist. Und das ist etwas, was eine Entwicklung, die ist gefährlich. Und da hilft es eben aufzuklären und da hilft sowas wie dieses Video ungemein, dieses Buch, was ich zitiert habe, habe ich auch bestellt. War sehr gespannt, das werde ich mal zwischen den Feiertagen, werde ich mal ein bisschen da drin rumschmökern. Komme zum nächsten Song, komme nochmal zurück darauf, was ich eingangs gesagt habe, dass die beste Ehefrau von allen und ich in nichts anderes als das, also zumindest ist das meine Einschätzung. Annette ist, fand es großartig, hat das jetzt aber noch nicht so eingeordnet wie ich im Sinne von beste Konzert meines Lebens. Für sie war das wahrscheinlich, weil sie großer Fan von Simply Red ist, dass 2023 das Open Air in Lucca, weil das ja auch eine ganz tolle Atmosphäre war. Ich müsste sie mal befragen. Mein Lieblingskonzert, das beste Konzert, auf dem ich je gewesen bin, war Anfang Dezember in Berlin, Radiohead. Konnte ich so eigentlich nicht erwarten. Es war mein erstes Konzert von Radiohead. Sie waren ja auch lange nicht auf Tour, 8 Jahre nicht. Bin ein großer Fan der Band, habe alle Alben. Vieles, ich habe das ja schon des Öfteren gesagt, die haben ja im Prinzip sich neu erfunden. Nach Pablo Honey, dem großartigen Debütalbum mit Creep, dem Übersong, haben sie ein Weltklasse-Album mit The Bands gemacht 1995, was eher ja klassisch rockorientiert war, um dann eben mit OK Computer ja sich komplett neu zu erfinden und was auch dazu führte, dass man anfangs erstmal gar nicht so richtig wusste, was man damit anfangen soll, als diese Elektronik sehr stark Einzug hielt in die Musik von Radiohead. Dass Radiohead immer noch eine Rockband sind, haben sie in Berlin eindrücklich unter Beweis gestellt. Was mich unglaublich fasziniert hat, war die Tatsache, dass sie, die sind ja auf Tour, auf keine so große, ist jetzt abgeschlossen, nachdem sie noch 2 Konzerte in Kopenhagen nachgeholt haben. Eigentlich wäre Berlin der Abschluss gewesen. 4 Konzerte in Berlin, 4 in Kopenhagen, also immer an einem Ort pro Land und 4 Konzerte, 3 oder 4. Und sie haben für die Tour 65 Songs eingespielt, geübt, sich drauf geschafft und 25 jeweils pro Konzert gespielt, was dazu führte, dass sich jedes Konzert komplett unterschieden hat. Also wir waren am 2. Abend in Berlin und der 2. Konzertabend in Berlin hatte 14 andere Songs als den Abend davor. Und finde ich ja absolut großartig. Wenn man jetzt Hardcore-Fan ist und sagt, ich will sie alle hören, da muss man alle Tickets gehabt haben. Das kann nur keiner bezahlen. Und insofern war es auch jedes Mal unklar, okay, was spielen sie denn heute? Und ich habe das immer so ein bisschen verfolgt und bin unglaublich happy, dass wir das Glück haben. Sie haben zum Beispiel nur auf der ganzen Tour 3-mal nur How to Disappear Completely, einer meiner Lieblingssongs von Radiohead, gespielt und ausgerechnet eben an unserem Abend haben sie diesen Song gespielt. Ja, ich weiß gar nicht, das war einer der vielen Momente mit Ganzkörper, Gänsehaut und Tränen in den Augen. Und direkt davor haben sie einen anderen meiner Lieblingssongs gespielt, eben aus dem Jahr 95 von The Bands, den Song Street Spirit. Viel Spaß.
Rows of houses are bearing down on me. Touching me, oh, this how these things will one day swallow whole.
Großartiger Song und live noch viel, viel großartiger. Das müsst ihr mir einfach glauben. Das ist das, was dieses Konzert von Radiohead in Berlin auch ausgemacht hat. Man hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass das irgendwie routiniert runtergespielt wurde. Eher im Gegenteil, Tom York, der da über die Bühne, das Rundbühne in der Mitte, der da immer hin und her wuselte, man hatte wirklich, der hat so um sein Leben irgendwie gespielt und gesungen und ja, frei nach, also wie Wim Wenders das ja formuliert hat für die guten Schauspieler. Man hatte das Gefühl, er macht das zum letzten Mal so. Also alles da reingegeben und alles da reingelegt, als gäbe es keinen Morgen. Und so wünscht man sich das ja eigentlich, wenn man seine musikalischen Helden auf der Bühne sieht, und dann vergisst man auch ganz schnell, dass diese Tickets halt auch viel Geld gekostet haben, aber es war verdammt nochmal jeden Cent wert. Ein richtiges Highlight zum Jahresabschluss. Schön war das. Da ist dann auch nicht so schlimm. Ich habe gesagt, eine nicht so schöne Woche. Ja, ich war dann natürlich, als wir zu Hause waren, prompt hat es mich dann aus den Schuhen gehauen. Kürzlich noch gesagt, geprahlt, sollte man echt nicht tun, war 2 Jahre nicht krank und dann hat mich der Virus dann doch gekriegt. Aber ganz viel Hühnersuppe und ganz viel Liebe von der besten EV von allen und dann ging es mir nach ein paar Tagen schon wieder besser. So muss das sein. Ja, das war's schon. Das war Folge, oder das war quasi fast Folge 97 von Radio Jorns, die letzte Folge im Jahr 2025. Nächstes Jahr wird hoffentlich ein großartiges Jahr für uns alle. Ein spezielles Jahr für mich. Ich runde im Geburtstag, ein Geburtstag zum ersten Mal, dass ich vor einem Geburtstag echt so ein bisschen, wo ich sage, ich hatte nie ein Problem, 40 zu werden und 50 auch nicht, aber meine Güte, 60 klingt echt alt. Ich will hier keinen von meinen Hörern, die schon jenseits der 60 sind, auf den Schlips treten, aber um Gottes Willen. Ja, aber es ist, wie es ist. Das kommt dann im Februar auf mich zu und am gleichen Tag eben auch die Veröffentlichung meines 10. Bildbands, meines Jubiläumsbildbands. Das hat sich jetzt so gefügt. Am 1.1. beginnt die Vorbestellung. Ich hoffe, dass der Bildband so viel Interesse geweckt hat, dass er zahlreich vorbestellt wird. Würde mich echt freuen, würde mir echt helfen. Und dann gehe ich auf Vortragstour. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Wahrscheinlich werden es so viele Stationen wie noch nie. Das heißt eine Menge, weil ich letztes Jahr ja sehr viel unterwegs war, dieses Jahr ein bisschen weniger. Aber nächstes Jahr wollen wir das, Annette und ich, wollen wir das noch toppen. Wir werden viel unterwegs sein, wir werden auch viel in mehrere Stationen in Österreich haben. In die Schweiz werden wir auch kommen. Wir werden viel in Süddeutschland sein. Also das dröppelt sich jetzt. Mal gucken, was noch so, wer sich noch meldet und uns bei sich haben will. Ich hoffe auch, dass Hamburg dann mal wieder endlich dazukommt. Ende Januar werde ich schon in Hamburg sein bei Leica am 29. Die haben so ein Format Let's Talk gebaut und haben gesagt, ja, dann magst du kommen und mal ein bisschen über dich erzählen. Das mache ich, freue ich mich schon drauf. Und vielleicht ergibt sich dann auch die Anknüpfung, dass ich im Juli, August wahrscheinlich dann auch nochmal nach Hamburg für die Vortragstour komme. Und den Vortrag habe ich noch nicht fertig, habe ich noch nicht mal angefangen, aber vielleicht erzähle ich auch ein bisschen was zum Thema KI, vor allem darüber, was KI alles nicht kann. Denn genau über das, meine zahlreichen Begegnungen in den letzten 20 Jahren, kann man ja fast sagen, mit wunderbaren, mit interessanten Menschen, die vielen kleinen Geschichten und Anekdoten, darüber möchte ich sprechen. Wenn man also so will, so ein bisschen über mein fotografisches Leben. Da freue ich mich sehr drauf und ich hoffe, den einen oder anderen von euch dort dann auch persönlich zu treffen. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als mich zu bedanken für ein weiteres Jahr, in dem ihr mich begleitet habt. Vielen Dank für euer Interesse, vielen Dank für eure Unterstützung, die ich immer wieder erfahre, und auch im Namen von Annette wünschen wir euch nur das Allerbeste, schönes Weihnachtsfest, guten Start ins neue Jahr und ein 2026 mit vielleicht etwas weniger Krieg, etwas weniger Hass, etwas weniger Zwietracht, und ganz viel Gesundheit. Haltet die Ohren steif, bleibt mir gewogen, bleibt gesund und ich verabschiede mich mit einem, wie ich finde, einen der allerschönsten Weihnachtssongs ever von den Pogues mit Kirsty MacColl, Fairy Tale of New York. Alles Gute, euer Andreas.
It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank. An old man said to me, won't see another one. And then we sang a song. the rare old mountain dew. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18-1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas. I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true.
You promised me Broadway was waiting for me. You were handsome,
you were pretty queen of New York City.
When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the drums they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing "Go Away Babe," and the bells were ringing out for Christmas Day. That boat. You scumbag, you maggot, you cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're ours, I pray God it's our love.
The boys of the NYPD choir still singing "Go Away Babe," and the bells are ringing out for Christmas Day. I could have been someone. I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. The boys of the NYPD chorus are singing "Go Away Babe," and the bells are ringing out for Christmas Day.